herzlich willkommen zum neuen Podcast des Transregio Sonderforschungsbereichs 179, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und an den Standorten Heidelberg, Freiburg und München, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich der Frage widmen, wie Hepatitis-Viren eliminiert werden können oder aber warum eben nicht, warum es zur chronischen Infektion kommt. Eine ganz neue Arbeit des Verbundes beschäftigt sich mit den virusspezifischen CD4-T-Zellen, den Helferzellen, wobei ja sonst der Fokus insbesondere der Freiburger und Münchner Gruppen eigentlich auf den CD8-T-Zellen, den Killerzellen liegt. Es ist bekannt, dass nach einer Infektion spezifische Gedächtniszellen zurückbleiben, die dann natürlich bei einer erneuten Virusinfektion schnell reagieren können und auch eine erneute Infektion schnell bekämpfen können. Aber ganz wesentliche Fragen sind bei der Virushepatitis noch nicht wirklich verstanden. Erstens, entstehen diese Gedächtniszellen wirklich? Wie macht es einen Unterschied, ob das Immunsystem einen Erreger innerhalb weniger Tage beseitigt oder Jahre mit ihm kämpfen muss? Hinterlässt das irgendwelche Spuren? Und genau diese Frage widmet sich die Studie, die wir uns heute kurz noch einmal gemeinsam anschauen und diskutieren wollen. Und zwar, wie beeinflussen akute und chronische Infektionen menschliche CD4-positive Gedächtnis-T-Zellen auf unterschiedlichen Entwicklungswegen? Und hier ist gerade ganz aktuell eine Arbeit in Immunity erschienen unter Federführung von Maike Hofmann und Tobias Böttler. Beide leiten Teilprojekte in dem Sonderforschungsbereich. Und damit steige ich dann direkt ein in die erste Frage und die geht an dich, Maike. Was war die zentrale Frage, die ihr denn wirklich mit dieser Studie beantworten wolltet? Was war noch nicht bekannt?
Also wir wissen inzwischen ja schon relativ viel über die CD8-T-Zellen bei einer chronischen Infektion, dass die sich in besonderer Weise anpassen müssen an die Situation der chronischen Stimulation, um eben Immunpathologie zu vermeiden und aber auch erhalten zu bleiben, weil sonst würden wir unsere komplette CD8-T-Zellantwort verlieren. Nun, was wir aber bisher nicht wussten, war, was passiert denn mit den CD4-T-Zellen, also den Helferzellen, die ein ganz zentraler Bestandteil sind, um Immunantworten zu orchestrieren. Und genau dieser Frage haben wir uns nun gewidmet. Was passiert denn nun genau mit den CD4-T-Zellen bei der chronischen HCV-Infektion?
Das klingt ja so, dass die CD4-Gedächtniszellen sehr, sehr zentral für das Immunsystem sind. Welche entscheidende Rolle haben sie denn wirklich, Tobias Böttler? Und kannst du sie auch noch ein bisschen abgrenzen zu den schon genannten CD8-Killerzellen?
Ja, also ich glaube, ich mag immer das Bild von den Häuptlingen und den Indianern. Man kann die CD4-Zellen so ein bisschen als die Häuptlinge sehen, die es zahlenmäßig deutlich weniger gibt, aber die so ein bisschen die ganzen Immunantworten oder in dem Fall diese Prozesse sozusagen steuern und orchestrieren, wie Maike gerade schon gesagt hat. Also wer geht wann wohin? Und das wird so ein bisschen auf der übergeordneten Ebene von den CD4-T-Zellen dann auch orchestriert. Und nicht nur werden dadurch CD8-T-Zellen verstärkt, sondern eben auch Antikörperantworten werden durch die CD4-Zellen mit ausgebildet und sind ganz entscheidend dann bei der Antikörperausbildung. Also es sind ja nochmal ganz entscheidende Schaltstelle von der adaptiven Immunantwort, also der pathogenspezifischen Immunantwort für CD8-T-Zellen, aber eben auch für die Antikörperantworten, sind jetzt selber gar nicht so sehr die Zellen, die wirklich sich direkt mit dem Virus auseinandersetzen, sondern eher indirekt.
Und wann wurde euch eigentlich jetzt klar bei euren Arbeiten, dass hier wirklich unterschiedliche Entwicklungsprogramme bei diesen CD4-Gedächtniszellen vorliegen, von der akuten zur chronischen Infektion? Tobias.
Naja, also das war im Grunde genommen ein Verdacht, dass wir das so gedacht haben. Wir haben auf der CD4-Ebene vor einiger Zeit früher schon gesehen, dass da bestimmte Dinge sich verändern, wenn das Virus plötzlich weg ist. Also 20, 30 Jahre chronische Infektion, dann ist das Virus plötzlich weg. Und dann haben wir schon gesehen, dass es da Veränderungen gibt auf auch, sagen wir mal, transkriptioneller Ebene, also welche Gene wirklich aktiv sind in den Zellen. Aber letztendlich sind natürlich die maßgebenden Arbeiten ja unter anderem von euch da auf der CD8-Ebene gezeigt worden. Und wir wollten im Grunde genommen schauen, ob das, was auf CD8-Ebene schon bekannt war, für die CD4-Ebene so oder so ähnlich auch gilt.
Und wann, glaubt ihr, entscheidet sich dann im Verlauf der Infektion, welchen Weg eine solche CD4-Gedächtniszelle nimmt?
Also es ist ganz faszinierend, dass gerade immer neuere Arbeiten, nicht nur jetzt CD4, was wir zeigen konnten, sondern auch bei den CD8ern, eben zeigt, dass die Immunantwort ganz früh schon alle Wege anlegt. Und dann sind alle Wege angelegt und dann kommt es eben darauf an, wie lang bleibt dann eben das Antigen, eben wie lang bleibt Virus da, und dann wird sozusagen immer stärker ein Weg dann festgelegt.
Habt ihr auch was gelernt denn über die molekularen Signale, die dann wirklich entscheiden, welcher dieser Wege, die ihr genannt habt, eingeschlagen wird?
Ja, also wir haben natürlich auf der einen Seite Transkriptionsfaktoren mit analysiert, die aus so einem transkriptionellen Programm natürlich dann auch sozusagen ersichtlich werden, durch indem man die Zellen wirklich auf Einzelzellebene sequenziert. Und wir haben da schon Dinge gesehen, die wir auch ein Stück weit vermutet haben, teilweise Parallelen von dem, was wir von den CD8-T-Zellen schon gesehen haben, also dass Programme überleben, die letztendlich mit einer guten Gedächtnisantwort assoziiert sind, aber dass gleichzeitig eben auch Programme nach so einer langen chronischen Infektion überleben, die eben eine gewisse Dysfunktionalität auch der Zellen mit bedingt. Was das genau auf CD4-Ebene dann funktionell bedeutet, ist noch nicht so ganz klar und da muss man noch ein bisschen weiter dran arbeiten, um das besser zu verstehen. Aber die molekularen Treiber können wir jetzt zumindest weitestgehend eingrenzen.
Sehr, sehr schön. Aber wie habt ihr es denn geschafft oder welche Technologien waren denn notwendig, dass man nun diesen Schritt in Detail gehen kann und diese neuen Erkenntnisse generieren konnte?
Virusspezifische T-Zellen insgesamt, aber insbesondere virusspezifische CD4-T-Zellen sind wirklich sehr selten. Das heißt, man braucht sehr hochsensitive Methoden und gleichzeitig aber auch Methoden, wo wir sehr breite Analysen dann vollziehen können. Und hier hat uns zum einen geholfen die sogenannte Tetramer-Technologie, wo wir eben MHC2-Moleküle, die mit einem Peptid, also einem definierten Epitop, beladen sind, verwenden können, um wirklich diese virusspezifischen CD4-T-Zellen zu identifizieren und dann die weiter zu analysieren, um dann eben mit Technologien wie der Einzelzell-RNA-Sequenzierung dann wirklich sehr breit und sehr tief zu untersuchen.
Und warum habt ihr euch in dieser Arbeit auf menschliche T-Zellen konzentriert? Warum nicht auf Mausmodelle? Hätten die vielleicht nicht noch mehr Einblicke geben können?
Also Mausmodelle sind natürlich in vielen Bereichen sehr, sehr hilfreich und können auch bestimmte Signalwege oder die Bedeutung von bestimmten Signalwegen sehr klar und sehr eindeutig auch definieren. Bei menschlichen Zellen ist es natürlich so, Menschen sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben eine sehr viel größere Heterogenität. Menschen sind unterschiedlichen Infektionen ausgesetzt im Zeit ihres Lebens und so weiter. Also es gibt ganz viele Faktoren, warum das natürlich dann nicht so ganz einfach wird, sich auf bestimmte Signalwege zu fokussieren. Aber am Ende ist das natürlich das, was die Realität widerspiegelt. Und am Ende wollen wir Menschen heilen und nicht Mäuse. Und deswegen müssen wir natürlich alle Signalwege letztendlich auch auf den menschlichen oder alle immunologischen Vorgänge beim Menschen verstehen und nicht nur bei der Maus.
Und wo könnte es dann beim Menschen langfristig Relevanz haben, eure Ergebnisse?
Also wir konnten sehen, dass gewisse Muster, die wir eben zeigen konnten bei der HCV-Infektion, auch schon bei veröffentlichten Datensätzen, zum Beispiel Tumorerkrankungen, relevant sind. So dass natürlich das auch den Weg weist, dass diese Ergebnisse übertragbar sind dann auf Tumorerkrankungen.
Andere Thema, was ja vielleicht interessant wäre, wären auch Impfungen. Gibt es da irgendwelche Beziehungen, Korrelationen und Lehren, die man ziehen könnte?
Absolut. Also gibt es natürlich mehrere Aspekte. Der ganz entscheidende, und das ist natürlich auch so ein bisschen das, was unser Interesse auch daran war, ist, wir können jetzt diese Therapie jetzt konkret bei der HCV, wir können diese Erkrankung jetzt heilen. Also das heißt, wir haben gute Medikamente, um die Virusinfektion wirklich zu heilen. Aber die Personen, die das hatten, sind natürlich nicht geschützt. Das heißt, kann man jetzt im Grunde genommen diese Personen, die man einmal geheilt hat, möglicherweise im Nachgang auch impfen? Wir haben ja keine Hepatitis C-Impfung. Und dann stellt sich natürlich die Frage, sind diese Zellen, die jetzt 20, 30 Jahre einem Virus ausgesetzt war, überhaupt noch in der Lage, auf eine Impfung zu reagieren? Und wir können schon sehen, dass dadurch, dass gewisse Memory- oder Gedächtnisprogramme erhalten sind, möglicherweise da auch eine gewisse Antwortmöglichkeit bestünde, wenn es denn eine Impfung gäbe. Aber das ist natürlich noch sehr weit weg. Aber für diesen konkreten Aspekt, gerade auch darüber hinausgehend möglicherweise für Tumorimpfungen, sind das natürlich schon alles Dinge, wo wir, glaube ich, ganz gut was gelernt haben.
Maike, du hast den Begriff der molekularen Narbe bei CD8-Zellen eingeführt. Das scheint ja hier bei den CD4-Zellen ähnlich zu sein. Glaubst du, man kann diese Zellen wieder funktionell machen? Muss man sie reprogrammieren oder braucht man dann doch vielleicht eine Impfung gegen ganz neue Antigene?
Also was diese molekulare Imprint zeigt, ist, dass wir mit anderen Antworten sozusagen rechnen müssen, jetzt zum Beispiel auf eine Impfung. Und dass wir sie jetzt wieder komplett wirklich umprogrammieren können, ich glaube, dazu sind wirklich starke Eingriffe notwendig, das ist zumindest von was ich ausgehe. Ich glaube eher, wir müssen verstehen, wie können wir diese Zellen nun lenken, so würde ich es formulieren, damit wir sie dann einsetzen können oder eben entsprechend modulieren können für eben dann Anwendungen in der Therapie oder auch dann in der Prävention.
Sehr schön. Letzte Frage, Tobias, an dich. Wenn man diese Arbeit jetzt sieht, doch bei CD4-Zellen im Menschen doch erstmalig einen solchen Gedächtnisphänotyp gezeigt hat, der auch nachweisbar bleibt nach Antigenelimination, aber mit doch Hinweis auf eine Narbe, was würdest du dir wünschen? Was ist die mögliche Lehrbuchaussage dieser Arbeit, die sich langfristig festhalten könnte?
Also die Lehrbuchaussage, glaube ich, wäre, dass chronische Viruspersistenz natürlich einen langfristigen Einfluss auf die virusspezifische T-Zell-Immunität hat, dass aber dieser chronische Einfluss durchaus partiell reversibel ist. Und das gilt für CD4 und auch für CD8-Zellen. Und ich glaube, das ist eine super wichtige Information. Und das ist auch das, was man, glaube ich, aus diesem Effekt lernen kann, dass T-Zellen sich eine gewisse Funktionalität aufrechterhalten, auch wenn sie über viele Jahre lang mit dem Virus überfordert waren.
Sehr schön. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Eine tolle Arbeit, die wirklich, glaube ich, ganz im Kern dieses Sonderforschungsbereiches ist. Und dann weiterhin viel Erfolg bei Ihren Arbeiten.
Das war die 14. Folge des Podcasts des Transregio Sonderforschungsbereichs 179. Wir freuen uns schon auf die nächsten Aufnahmen und die nächsten Gespräche zum Thema Virushepatitis. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute.